Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Eine weitere Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel steht auf dem Programm und ich freue mich, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Schon längere Zeit sind wir im Buch der Offenbarung unterwegs. Diesmal beginnen wir mit Kapitel 10. Das Buch der Offenbarung wurde von Johannes geschrieben, von dem Johannes, der Jesus bei seinem öffentlichen Auftreten in Israel einige Jahre begleitet hat. Jetzt, als Jesus ihm den Inhalt des Buches offenbart, liegt das schon mehr als 60 Jahre zurück. Johannes ist inzwischen alt geworden. In Ephesus nennt man ihn voller Ehrerbietung und Liebe den alten Apostel. Doch Jesus hat noch einmal einen großen Auftrag für seinen Freund. Er soll alles aufschreiben, was Jesus ihm nun offenbart. An 7 christliche Gemeinden der florierenden römischen Provinz Asien richtet sich das Buch der Offenbarung zunächst einmal. Doch sein Inhalt ist eine ebenso große Ermutigung für alle anderen Jesus-Leute, ganz unabhängig davon, wo und wann sie als Zeugen für den Gottessohn in dieser Welt leben. Den Christen, die auch am Ende des ersten Jahrhunderts mancherorts schon unterdrückt oder gar verfolgt wurden, lässt Jesus durch seinen Propheten Johannes ausrichten: Kein Mensch auf der Erde hat wirklich die Macht über alles, sondern nur einer ist der Herr über Himmel und Erde. Und das ist Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des gesamten Universums, und der hat seinem geliebten Sohn Jesus Christus alle Macht übertragen, um die gesamte Menschheitsgeschichte ihrem Ende entgegenzuführen. Und damit hat Jesus bereits begonnen. Anders ausgedrückt, seit seiner Himmelfahrt hat die Endzeit begonnen, die letzte große Epoche der Weltgeschichte, in der Jesus Schritt für Schritt seine gute Herrschaft aufrichtet und durchsetzt, auch gegen alle Widerstände. Dazu hat Jesus seinem Propheten Johannes bereits einen ersten Überblick über die gesamte Endzeit enthüllt. Wie eine Skizze liegt er nun vor Johannes und auch vor uns, den Hörern und Lesern der Offenbarung. Mit der Reihe der 7 Siegelvisionen haben wir diese Skizze vor uns. Anschließend offenbart Jesus seinem alten Apostel die nächste Visionenreihe, die 7 Visionen von den Fanfarensignalen. Darin werden manche Einzelheiten zu den Endzeitgerichten Gottes über die Welt weiter ausgeführt. Von den ersten 6 Fanfarenvisionen haben wir bereits gehört. Und damit kommen wir zum ersten Teil von Kapitel 10. Johannes berichtet in Vers 1: Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet, und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Wie bei der ersten Visionenreihe, den Visionen von den 7 Siegeln, begegnet uns auch bei den Visionen von den 7 Signalfanfaren ein Einschub, also ein Zwischenstück, und zwar ebenfalls zwischen der 6. und der 7. prophetischen Schau. Offensichtlich verfolgen beide Einschübe auch das gleiche Ziel. Einmal unterbrechen sie die Abfolge der Gerichte Gottes, zum anderen greifen sie ein Thema auf, das nicht unmittelbar zu der Gerichtsserie der geschauten Visionen passt, nämlich Gottes Schutz und Fürsorge für seine Gemeinde, die in der Endzeit als Zeuge auftritt für Jesus, den Gottessohn. Das ist ihre besondere Aufgabe in dieser letzten Zeit. Auch wenn es in Kapitel 10 nicht nur um die christliche Gemeinde geht, ist sein gesamter Inhalt dennoch sehr eng mit der Gemeinde der Christen verbunden. Denn es geht vornehmlich auch um Johannes, und der ist nun seinerseits Teil der Gemeinde Jesu und im Moment mit einer Aufgabe betraut, die für alle Gemeinden von größter Wichtigkeit ist. Er ist nämlich von Jesus zum Propheten berufen worden, um die Enthüllungen über die wahren Machtverhältnisse zwischen Himmel und Erde zu empfangen und damit die christlichen Gemeinden aller Zeiten zu ermutigen, an Jesus Christus festzuhalten und den Glauben an ihn zu bezeugen, auch wenn das gefährlich sein sollte. Nun zu Johannes. Er schreibt hier in Vers 1, und ich sah einen andern starken Engel vom Himmel herabkommen. Johannes spricht hier davon, dass er diesen Engel herabkommen sieht. Als Jesus dem Johannes in Kapitel 4 einen Einblick in den himmlischen Thronsaal Gottes gewährte, also einen Blick auf den Ort der Gegenwart Gottes, da bekam Johannes die Aufforderung, hinaufzusteigen. Sozusagen hinauf an die Tür des Himmels. Kommt nun aber der Engel hier in Vers 1 zu Johannes herab, scheint er sich nicht mehr dort oben zu befinden, am Eingang zum Himmel. Auf die Visionen, die Jesus seinem Propheten enthüllt, hat das aber offensichtlich keinerlei einschränkenden Einfluss. Im Gegenteil, immer mehr Einzelheiten werden dem Johannes in den kommenden prophetischen Gesichten offenbart, ganz unabhängig davon, wo er sich auch befinden mag. In Vers 1 beschreibt Johannes jenen Engel als einen anderen. Damit kann er lediglich andeuten, dass der Engel in Vers 1 keiner von den sieben ist, die von Gott eine Signalfanfare erhalten haben. Jedoch könnte Johannes damit auch ausdrücken, jetzt taucht ein Engel auf, der hat einen ganz anderen Auftrag. Auch bei früheren Gelegenheiten sprach Johannes von einem anderen Engel. Und zwar immer dann, wenn im Gegensatz zu den Gerichtsengeln nun ein Bote Gottes auftauchte, der etwas Gutes auszurichten hatte. Zum Beispiel Segen, Schutz, Bewahrung oder Heil. Außerdem erwähnt Johannes in Vers 1, jener andere Engel ist stark. Auch das ist nicht das erste Mal, dass Johannes einen starken Boten Gottes sieht. Immer wieder ist in der Bibel von Gottes Stärke die Rede. Und das vor allem dann, wenn es um die Auseinandersetzung mit anderen Göttern oder menschlichen Herrschern geht. Gegen jedwede vermeintliche Konkurrenz wird Gott sich durchsetzen, denn er ist der Stärkere, immer. Und als Boten des starken und mächtigen Gottes spiegeln daher auch seine Engel etwas von der Stärke ihres Herrn wider. Neben der Stärke weisen auch die folgenden Kennzeichen des Engels eine verblüffend große Ähnlichkeit mit dem allmächtigen Gott bzw. seinem Sohn, dem Christus, auf. Johannes beschreibt das in Vers 1 so. Der Engel war mit einer Wolke bekleidet und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Der Engel ist bekleidet mit einer Wolke. Die göttliche Majestät des Himmels umhüllt diesen Boten, gerade so wie Jesus Christus selbst in seiner Macht und Herrlichkeit. Wir hören weiter in Vers 1, und der Regenbogen war auf seinem Kopf. Erstaunlich, dass Johannes betont, der Regenbogen. Als wollte er damit geradewegs auf den Regenbogen über dem Thron Gottes hinweisen, den er in einer früheren Vision schon gesehen hat. Der Regenbogen verkörpert etwas von der Majestät, dem Glanz und auch vom Erbarmen und der Treue Gottes. Von dem Engel heißt es außerdem, und sein Gesicht war wie die Sonne. Es geht hier um ein Gesicht, das leuchtet wie die Sonne. So sah Johannes Jesus in all seiner Herrlichkeit, als er sich ihm am Anfang des Buches offenbarte. Und schließlich berichtet Johannes über den Engel in Vers 1, und seine Füße wie Feuersäulen. Auch das sah Johannes schon bei Jesus selbst, der ihm mit lodernden Füßen erschien. Bei dem Engel in Vers 1 spricht Johannes von Feuersäulen. Das deutet vielleicht an, dass es nicht nur um die Füße geht, sondern um die Beine des Engels. Eine äußerst beeindruckende, ja ehrfurchtgebietende Gestalt ist der Engel, der da aus dem Himmel herabkommt. Hören wir, wie die Vision von ihm weitergeht. Die Verse 2-4 lauten, und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde, und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt, und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimme, und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreib es nicht auf. Soweit die Verse 2-4. Der starke Engel hat in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. So sieht es Johannes in dieser Vision. Bei dem Büchlein handelt es sich ausdrücklich um ein kleines Buch, und es ist geöffnet. Manche gehen hier von einer kleinen Buchrolle aus. Vor allem deshalb, weil der Prophet Hesekiel eine sehr ähnliche Vision geschaut hatte. Und zur Zeit Hesekiels, im 6. Jahrhundert vor Christus, wurden längere Schriftstücke eben als Schriftrollen aufbewahrt. Die uns bekannte Buchform, der sogenannte Kodex, setzte sich erst später endgültig durch, etwa im 4. Jahrhundert nach Christus. Doch bereits seit dem 1. Jahrhundert nach Christus breitet sich diese heutige Buchform, der Kodex, immer weiter aus. Da Johannes diese Vision am Ende des 1. Jahrhunderts empfängt, ist also im Prinzip beides denkbar. Dass der Engel in Vers 2 eine kleine Schriftrolle in seiner Hand hält oder eben ein kleines Buch in der Kodexform. Allerdings spielt das für das Verständnis der Vision keine Rolle. In jedem Fall nimmt Johannes das kleine Schriftstück sofort wahr. Und ebenso fällt ihm auf, dass es geöffnet ist. Als der starke Engel mit dem kleinen Buch die Erde erreicht, nimmt er Aufstellung. Doch dabei stellt er sich so ungewöhnlich hin, dass das in der gesamten Vision gleich dreimal hervorgehoben wird. So heißt es in Vers 2, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Aus dem unmittelbaren Zusammenhang mit Vers 6 sind das Meer und die Erde hier in Vers 2 wohl als Umschreibung für die Schöpfung zu verstehen. Denn sowohl das Meer als auch das Land hat Gott erschaffen mit allem, was darinnen ist oder darauf. Beides steht in der Bibel immer wieder für die gesamte Welt, dessen Schöpfer und Herr der Gott Israels ist. Wenn jetzt der starke Engel in Vers 2 als Gottes Botschafter seinen Fuß auf das Meer und auf die Erde setzt, dann unterstreicht er damit, Gott macht nach wie vor seinen Besitzanspruch geltend, und zwar über die gesamte Erde. Auch wenn immer wieder andere Herren in der Welt aufgetaucht sind, an Gottes Anspruch hat das nichts geändert. Und nun kommt der Schöpfer des Universums zum Gericht. Die bisherigen Gerichte der Endzeit, von der ersten bis zur sechsten Fanfarenvision, waren lediglich die Vorboten und Warnungen vor dem endgültigen Gericht. Und das nähert sich nun. Die bemerkenswerte Aufstellung, die der Engel in Vers 2 bezieht, weist unverhohlen darauf hin, jetzt setzt Gott seinen ureigenen Anspruch wieder durch, nämlich eine Herrschaft über die ganze Welt und über alles, was dazugehört. Und weiter geht es mit dem Engel, der das kleine Buch in seiner Hand hält. Johannes schreibt in Vers 3, und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er rief, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. Die Stimme des Engels ruft mit lauter Stimme, so wie wir schon vielen lauten Stimmen oder Geräuschen in der Offenbarung begegnet sind. Ich meine, ich habe es schon erwähnt, dass wir es hier mit einem ziemlich lauten Buch zu tun haben. Beide Vergleiche, laut wie ein Löwe brüllt und die sieben Donner, verweisen in den prophetischen Teilen der Bibel auf die Stimme Gottes, der als Richter naht. Und doch scheint Jesus den Johannes hier auch auf eine Steigerung hinzuweisen. In der Stimme, die so laut ist wie das Gebrüll eines Löwen, kündigt sich schon ganz eindeutig das bevorstehende Gericht Gottes an. Und nun steigert sich diese Stimme noch zum siebenfachen Donnergrollen. Die sieben steht auch in diesem Zusammenhang für die Fülle, hier also für die ganze Fülle des Gerichtes Gottes. Bei den sieben Donnern handelt es sich wohl um diejenigen Donner, die Johannes schon mehrfach vom Thron Gottes her gehört hat und noch hören wird. Dass von sieben Donnern gesprochen wird, begegnet uns aber erst hier in Kapitel 10, Vers 3, und zwar im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes. Dabei verwundert die Siebenzahl wohl weniger, haben wir es doch immer wieder mit der Zahl sieben zu tun, wenn wir in die unmittelbare Umgebung des Thrones Gottes kommen. Da hören wir von sieben Geistern, sieben Fackeln, sieben Hörnern und sieben Augen. Daher gehören die sieben Donner in Vers 3 wohl ebenfalls hierher. Und diese siebenfache Donnerstimme Gottes wendet sich an seine Feinde, an diejenigen, die sich seiner guten Herrschaft und der seines Sohnes Jesus Christus widersetzten. Nun berichtet Johannes etwas Merkwürdiges. Vers 4 lautet, und als die sieben Donner redeten, wollte ich schreiben. Also, noch während die sieben Donner reden, will Johannes sozusagen mitschreiben. Das meint er wohl hier in Vers 4. Doch als er offensichtlich im Begriff ist, das zu tun, geschieht Folgendes. Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe dies nicht. Johannes soll also nicht aufschreiben, was die sieben Donnerstimmen sprachen. Etwas sonderbar erscheint dabei die Aufforderung der Stimme aus dem Himmel, Johannes solle dies versiegeln. Er hat das Gesagte ja gar nicht aufgeschrieben. Doch ein Mensch kann auch seine Lippen versiegeln. Man sagt ja auch, etwas wurde unter dem Siegel der Verschwiegenheit einem anderen mitgeteilt. Das meint die Stimme aus dem Himmel wohl. Johannes hat gehört, was die sieben Donner geredet haben, und genau das soll er für sich behalten, es versiegeln, darüber schweigen und keineswegs aufschreiben. Dass das letzte Gericht Gottes in seiner ganzen Fülle auf die Erde zukommt, davon hat Johannes bereits prophetisch gesprochen. Und zwar mit seiner Schilderung von der lauten Stimme des Engels, so laut wie ein Löwengebrüll, und indem er von den lauten Stimmen der sieben Donner schrieb. Doch dabei soll es Johannes bewenden lassen. Mehr ist an dieser Stelle nicht nötig. Gottes letztes Gericht kommt, und es kommt in seiner ganzen Fülle. Allumfassend über jeden Menschen, der nicht umkehrt zu Gott und der nicht an den Sohn Gottes, an Jesus glaubt. Damit kommen wir zu den nächsten Versen dieser Vision von dem starken Engel mit dem kleinen Buch. Das sind die Verse 5-7. Da heißt es nun, und der Engel, den ich stehen sah, auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat, seinen Knechten, den Propheten. Diese Szene ist feierlich und ernst zugleich. Was Johannes jetzt erblickt, hat wohl einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen. Und das aus gutem Grund. Er schreibt in Vers 5, jetzt erhob der Engel, den ich mit einem Fuß auf dem Meer und mit dem anderen auf dem Land stehen sah, seine rechte Hand zum Himmel. Wieder betont Johannes die besondere Stellung, die der Engel eingenommen hatte, mit einem Fuß auf dem Meer und mit dem anderen auf dem Land. Davon hörten wir bereits in Vers 2. Unmissverständlich erhebt der starke Engel im Namen Gottes den Anspruch auf die gesamte Schöpfung, die der Allmächtige ins Leben gerufen hat. Gott ist der Herr über alles, und daher geht die Botschaft, die sein Gesandter hier überbringt, auch alle Menschen an, ohne Ausnahme. Weiter beobachtet der alte Apostel, jetzt erhob der Engel seine rechte Hand zum Himmel. Der Engel Gottes setzt offenbar zum Schwur an und bezeugt das mit der ernsten, feierlichen und fast schon heiligen Geste. Er erhebt seine rechte Hand. Ob er in dieser Hand auch das kleine Buch hält, davon schreibt Johannes nichts. Das Buch scheint für den Schwur an sich keine besondere Rolle zu spielen. Dass beim Schwören eines Eides die rechte Hand erhoben wurde, hängt eventuell mit Folgendem zusammen. Das griechische Wort für Eid war ursprünglich einmal das Wort für Stab, und der Ursprung des Tätigkeitswortes schwören bedeutete fest anfassen, ergreifen. Daher gehen Forscher davon aus, dass beim Schwören in früheren Zeiten ein Stab ergriffen und erhoben wurde. Und von dieser Schwurgeste blieb dann im Laufe der Zeit das Erheben der rechten Hand. Was die Geste der erhobenen rechten Hand bereits andeutet, geschieht nun auch. Johannes schildert in Vers 6, und er schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist. Der starke Engel schwört. Das Schwören an sich war aus Gottes Sicht wohl kein Problem. Seinem Volk Israel erlaubte er zu schwören. Doch dann war der Betroffene auch dazu verpflichtet, sein Gelübde zu erfüllen. Und Gott gebot den Israeliten sogar, dass sie sich beim Schwören nur auf seinen Namen berufen sollen und nicht auf die Namen anderer Götter. Wer aber einen falschen Schwur ablegte, der entweiht damit Gottes heiligen Namen. Und wer sich mit einem falschen Eid Vorteile verschafft hat, muss den Schaden wieder gut machen. Schließlich finden wir in der Bibel sogar Situationen, in denen Gott selbst schwört und dann ebenfalls auf seinen Namen, also bei sich selbst. Jesus wiederum hat sich sehr deutlich dagegen ausgesprochen, dass wir Menschen schwören. Ihm ging es dabei wohl hauptsächlich darum, dass sich unsere Mitmenschen immer auf unser Reden verlassen können. Was wir sagen, soll immer wahr sein und damit verlässlich, auch ohne einen feierlichen Schwur. Wenn der starke Engel, den Johannes hier prophetisch schaut, jetzt zum Schwur ansetzt, dann geht es sicherlich um die ursprüngliche Bedeutung des Schwures, nämlich um die feierliche und mit allem Nachdruck ausgesprochene Zusicherung: Was ich nun gelobe, das werde ich auch genau erfüllen. Die rechte Hand des Engels ist also erhoben zum Schwur. Dabei steht er mit dem rechten Fuß auf dem Meer, mit dem linken auf der Erde. Seine ganze Haltung und der Ort, an dem er steht, bringen nun auch äußerlich genau das zum Ausdruck, was Johannes nun von ihm hört. In Vers 6 wird berichtet, er schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist. Der Bote Gottes schwört bei dem einen lebendigen Gott, der von Ewigkeit her lebt und bis in alle Ewigkeit leben wird. Er ist der Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres mit allem, was darin existiert. Gott, der diesen Engel gesandt hat, wird als der Schöpfer angerufen. Das zeigt zweierlei. Einmal, der Schöpfer hat Anspruch auf seine Schöpfung und er erhebt diesen Anspruch nun erneut. Und zum Zweiten, der Schöpfer ist natürlich selbst der Lebendige. Wie soll er sonst Leben erschaffen? So verbindet sich damit auch die Hoffnung, dass der Schöpfer, trotz des drohenden endgültigen Gerichtes, auch wieder Neues erschaffen will. Auf diesen Gott beruft sich der Engel, bei dem er schwört. Und diesmal darf Johannes aufschreiben, was der Engel bei dem höchsten Herrn des Universums beeidet. Es wird keine Frist mehr sein, so heißt es in Vers 6. Die Endzeit zieht sich aus der Sicht der Jesusjünger schier endlos in die Länge. Auch schon am Ende des ersten Jahrhunderts. Und vielen Christen heute ergeht es da sicherlich nicht anders. Vor allem denen, die verfolgt, bedroht und ermordet werden. Doch auch diese letzte Epoche der Weltgeschichte geht ihrem Ende entgegen. Sobald der siebte Engel in seine Fanfare stößt, ist auch das Ende gekommen. Das verspricht Gott hier durch seinen glanzvollen Boten. Und dieses Versprechen ist unumstößlich. Dazu verpflichtet sich Gott mit der ganzen Heiligkeit seines Namens, seiner Ehre und seines Gottseins. Seine Leute müssen nicht an ihm verzweifeln oder irre werden. Was Gott zusagt, das tut er auch ganz gewiss. Bei allen Endzeitgerichten Gottes, von denen wir in den ersten 6 Fanfarenvisionen gehört haben, wartete Gott darauf, dass Menschen umkehren zu ihm. Doch in der letzten Vision, der 6., lautet das erschreckende Fazit: Sie bekehrten sich nicht. 2-mal heißt es dort so. Und an diese bestürzende Feststellung schließt sich das Kommen des herrlichen Engels an, den Johannes nun sieht. Und darauf bezieht sich auch sein Schwur. Waren alle bisherigen Gerichte Gottes auch noch von seiner Geduld und Gnade begleitet, ist diese Frist jetzt abgelaufen, endgültig. So schreibt Johannes in Vers 7 zu den Worten des Engels: In den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein. Der Begriff Geheimnis bezieht sich im zweiten Teil der Bibel oft auf Wahrheiten und Ereignisse, die Gott bis dahin noch nicht offenbart oder noch nicht ausgeführt hat. Und meist sind diese Geheimnisse durch die Offenbarung der guten Nachricht von Jesus nun enthüllt. Dabei wird deutlich, dass Gott in der Geschichte mit den Menschen einen Plan hat. und die genannten Geheimnisse sind Teil dieses Plans. Wenn der siebte Engel das nächste Gericht Gottes durch sein Fanfarensignal unüberhörbar ankündigt, dann wird mit dem Geheimnis also auch Gottes Plan vollendet, sein Plan mit den Menschen. Dann erfolgt das letzte Gericht, dem sich jeder stellen muss, der nicht an Jesus glaubt. Und wer bis dahin Gottes Gnade in den Wind geschlagen hat, der darf nun nicht mehr darauf hoffen. Die Gnadenzeit ist dann abgelaufen. Der Engel schließt in Vers 7 mit den Worten, wie Gott es seinen Dienern, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. So heißt es wörtlich. Der Plan Gottes mit den Menschen ist zuerst und vor allem eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht. Denn es geht um die gute Herrschaft Gottes, die sich letztlich durchsetzt. Es geht um Leben, Freude und Heil. Es geht um ewiges Leben für alle Zeitalter mit dem Lebendigen selbst und mit seinem Sohn Jesus Christus. Propheten in Vers 7 sind wohl die Propheten des Alten Testaments. Auch sie waren schon als Freudenboten ausgesandt. Doch gerade weil Johannes im Buch der Offenbarung auch voll und ganz in die Reihe der alttestamentlichen Propheten tritt, sind mit den Propheten in Vers 7 wohl auch die christlichen Gemeinden angesprochen. Denn an ihnen ist es nun mitten in der Endzeit und bis zum Klang der siebten Fanfare Gottes gute Nachricht an den Mann und an die Frau zu bringen. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe durch die Bibel zum Buch der Offenbarung. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Seien Sie Gott befohlen.